Die Radio Wissen. Update.
Jetzt haben wir im Interesse der Studierenden eine ganz klare Verantwortlichkeit beim Bund. Und ich bin sehr froh, dass im Koalitionsvertrag, wo BAföG nicht genannt wurde, jetzt klar ist mit diesem Kompromiss, dass die BAföG-Novelle in dieser Legislaturperiode kommt.
Johanna Wanka ist zufrieden. Die Bundesbildungsministerin freut sich, dass jetzt endlich klar ist, wie die BAföG-Reform in groben Zügen aussehen soll. Wurde auch langsam Zeit, sagen einige Kritiker. Das ist unser Top-Thema jetzt in die Radiowissen Update. Ich bin Klaus Janssen.
Update.
Das BAföG ist jahrelang nicht erhöht worden. Jetzt soll es zum ersten Mal im Wintersemester 16/17 wieder eine Erhöhung geben. Wie viel genau das sein wird, ist noch unklar. Aber das ist nur ein Teil von dem, was SPD und Union heute entschieden haben. Das BAföG kommt nämlich momentan noch von Bund und Ländern. Aber schon ab nächstem Jahr soll das Geld dann nur noch vom Bund kommen. Die Länder werden damit pro Jahr um über 1 Milliarde Euro entlastet. Viel Geld, das die Bundesländer wieder in Hochschulen und Schulen stecken sollen, so die Abmachung. Doris Ahnen, die Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz, hält das auch für sehr nötig.
Und wenn wir jetzt in den Ländern entscheiden, was wir mit dem Geld im Bildungsbereich tun, dann ist klar, dass wir genau dieses dauerhafte Geld brauchen. Denn wenn man über Grundfinanzierung von Hochschulen redet, geht es um Personalkosten. Das sind dauerhafte Kosten. Und deswegen ist das der wirkliche Durchbruch. Wir können jetzt auch die Aufgaben adäquat in den Ländern erfüllen.
Die Opposition ist skeptisch, ob das Geld auch wirklich in den Unis und Schulen ankommen wird. Aber Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ist sich da relativ sicher.
Das ist eine Verpflichtung der Länder. Wir gehen davon aus, dass die Länder sich an diese Verpflichtung halten.
Damit das alles so funktioniert und auch rechtlich okay ist, soll das Grundgesetz geändert werden. Denn Bildung ist eigentlich Angelegenheit der Bundesländer. Die Komplettfinanzierung des BAföGs allein durch den Bund war da nicht vorgesehen. Aber auch auf die Grundgesetzeinigung haben sich Union und SPD schon geeinigt. In Deutschland bekommt ein Drittel der Studierenden BAföG, 2/3 jobben nebenbei und über 80% bekommen auch von ihren Eltern finanzielle Unterstützung. Insgesamt erhalten rund 1 Million Schüler und Studierende BAföG. Maximal 670 Euro pro Monat und bald also mehr.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Zur BAföG-Erhöhung ab 2016 wurde viel gepostet und getwittert. Michael Richter schreibt auf Facebook: Eine gute Nachricht für Studierende. So ein Quatsch. Eine wirklich gute Nachricht wäre, wenn der Mist sofort reformiert werden würde. Die aktuellen Studierenden sind weiter pleite. Kai Bartel sieht das ähnlich. Ich bekomme den BAföG-Maximalsatz und gehe nebenher noch bis zum maximal erlaubten Zuverdienst arbeiten. Und trotzdem komme ich gerade so über die Runden. Und ich führe kein übertrieben luxuriöses Leben. Da gehen schon alleine 400 Euro für die Wohnung drauf. Da hat man noch nichts gegessen, keine Bücher gekauft, keine Krankenversicherung und keine Semestergebühren gezahlt. Phileas Schönberg kritisiert, dass die Regelung erst 2016 eingeführt wird. Wieso können die Abgeordneten so schnell über die Erhöhung ihres eigenen Gehalts verhandeln und es sozusagen sofort, bald aktivieren? Aber wenn es um die Unterstützung und Geld für andere geht, dauert dies bis zu 2,5 Jahre und länger. Tobias Kleinschmidt hat eine ganz andere Meinung. BAföG gehört abgeschafft und die Studiengebühren verzehnfacht. Es gibt so viele Langzeitstudenten, die nichts leisten, aber Geld bekommen. Sinnlose Verschwendung von Steuergeldern, mehr ist das nicht. Ben Zien findet die Neuregelung gut. Ein Schritt in die richtige Richtung. Das muss unbedingt vereinheitlicht und vereinfacht werden, damit die Bildungselite erstens sich aufs Wesentliche konzentrieren kann und sie zweitens nicht wie Bittsteller abgefertigt wird.
Was sonst noch wichtig war?
Martin Schulz muss erst mal zugucken. Die Parteien im Europaparlament haben entschieden, dass der konservative Luxemburger Jean-Claude Juncker als erstes versuchen darf, sich eine Mehrheit für den Posten als Präsident der EU-Kommission zu suchen. Erst wenn das nicht klappen sollte, wäre der Sozialdemokrat Schulz dran. Und das hat er auch eingesehen, mit etwas Zähneknirschen.
Juncker liegt nach überschlägigen Schätzungen mit 20 Sitzen vorne. Das ist ein eindeutiger Abstand. Damit hat er den Anspruch als stärkster Spitzenkandidat, der aus der Wahl hervorgegangen ist, ein Mandat für sich zu reklamieren, eine Kommission zu bilden, eine Mehrheit im Parlament dafür zu finden. Gratuliere ihm dazu. Hätte mir gewünscht, ich wäre das gewesen.
Tja, damit Juncker tatsächlich vom Parlament gewählt werden kann, müsste er aber erstmal von den Staats- und Regierungschefs der einzelnen EU-Länder vorgeschlagen werden. Und die treffen sich heute Abend in Brüssel. Bis es eine Entscheidung gibt, könnte es aber noch Tage oder Wochen dauern. Frieden und eine Entspannung der Lage, das hatten sich viele Ukrainer von ihrer Präsidentschaftswahl am Wochenende erhofft. Aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Im Osten der Ukraine gibt es offenbar schwere Kämpfe, wohl die bislang schwersten seit Beginn der Krise. Dutzende Menschen sollen dabei getötet worden sein, darunter auch Zivilisten. Petro Poroschenko, der am Wochenende zum neuen Präsidenten der Ukraine gewählt wurde, hat angekündigt, dass er weiter militärisch gegen die pro-russischen Kräfte im Osten vorgehen will.
Wer sich weigert, die Waffen niederzulegen, sich am Friedensprozess zu beteiligen, um das Töten und Plündern zu stoppen, mit dem wird es keine Gespräche geben. Es wird ihnen nicht gelingen, dass der Donbass wie Somalia wird.
Besonders umkämpft ist gerade die Stadt Donetsk, in der ungefähr so viele Menschen leben wie in Köln. Ukrainische Regierungstruppen sollen den Flughafen von Donetsk von pro-russischen Kräften zurückerobert haben. Dabei gab es offenbar viele Tote. Aber auch in der Innenstadt wurde gekämpft. Ganz in der Nähe ist auch der Kontakt zu 4 zivilen OSZE-Beobachtern abgerissen. Seit Montagabend weiß die Organisation nicht mehr, wo sie sind. Russland fordert, dass die Militäroffensive im Osten sofort gestoppt wird. In Ägypten geht heute der zweite und letzte Tag der Präsidentschaftswahlen zu Ende. Dabei zweifelt eigentlich keiner daran, dass der Feldmarschall Abdel Fattah al-Sisi neuer Präsident wird. Es gibt einen Gegenkandidaten, einen linken Aktivisten, der gilt aber als chancenlos. Die Wahllokale schließen in Ägypten erst am späten Abend. Sie haben extra länger auf, auch weil die Wahlbeteiligung offenbar nicht die beste ist, vor allem auf dem Lande. Da haben die Muslimbrüder, die al-Sisi von der Macht vertrieben und zu Tausenden eingesperrt hat, noch ziemlichen Rückhalt. Der Gouverneur von Suez hat nochmal alle aufgerufen, zur Wahl zu gehen. Alle Beamten in Ägypten haben dafür sogar extra frei bekommen.
Wir haben euch einen Tag freigegeben, um euch die Stimmabgabe zu erleichtern. Nutzt das. Kommt eurem Wahlrecht nach. Wie lange wollt ihr Ägypter denn noch weiter schlafen? Das geht doch nicht. Kommt raus und beteiligt euch.
Das Ergebnis der Präsidentenwahl in Ägypten soll allerdings erst Anfang Juni bekannt gegeben werden. In der EU wird es immer unübersichtlicher, welche Drogen gerade alle im Umlauf sind. Heroin scheint auf dem Rückmarsch zu sein, aber allein im letzten Jahr sind über 80 neue psychoaktive Substanzen dazugekommen. Das steht im Drogenbericht von EU-Experten. Die meisten Wirkstoffe sind synthetisch und die Zusammensetzung ändert sich so schnell, dass die Kontrolleure und Gesetzgeber gar nicht mehr hinterherkommen. Insgesamt werden jetzt schon 350 neuartige Rauschmittel in Europa offiziell überwacht. Die Europäische Union arbeitet daran, die Legal Highs schneller verbieten zu können. Jetzt dauert sowas oft noch 2 Jahre. In Zukunft sollen es noch wenige Monate oder Wochen sein, denn die Mittel seien für die Konsumenten oft unberechenbar.
Was noch wichtig wird.
Die Ukraine-Krise wird morgen wieder ein wichtiges Thema sein, auch in Deutschland. Denn der amtierende ukrainische Ministerpräsident Arseniy Yatsenyuk kommt am Mittwoch nach Berlin. Da hält er mehrere Reden und trifft sich auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Yatsenyuk ist auch auf einer Konferenz zur Energiesicherheit. Da arbeitet auch die Europäische Union dran. Die EU will für den kommenden Winter vorbereitet sein, damit es da nicht wieder zu Lieferengpässen kommt wie 2009, als Russland der Ukraine den Gashahn abgedreht hatte. Die EU-Staaten sollen ihre Speicher aufstocken, nationale Notfallpläne vorbereiten und auch heimische Energie besser nutzen. Mit Rückenwind ins All. Dieses Lied hat sich der deutsche Raumfahrer Alexander Gerst zum Start Richtung internationaler Raumstation ISS gewünscht. Also kurz vor dem Start. Beim Start selber würde der Song etwas untergehen. Alexander Gerst startet Mittwochabend Richtung ISS als dritter Deutscher überhaupt und will da auch was für die Völkerverständigung tun.
Das sind Astronauten aus ehemals verfeindeten Supermächten an Bord, die sehr freundschaftlich und gut zusammenarbeiten. Das ist ein Signal, finde ich, dass wir alle unsere Spannungen, die wir auf diesem Erdball haben, überkommen können und zusammenarbeiten können.
Und sonst in der Welt?
Im Iran geht der Staat weiter gegen freie Rede im Internet vor. Ein Provinzgericht hat es jetzt auf Facebook-Chef Mark Zuckerberg persönlich abgesehen. Es spricht von mehreren Anzeigen wegen Verletzung der Privatsphäre durch die Internetdienste WhatsApp und Instagram, die zu Facebook gehören. Zuckerbergs Anwalt solle sich deshalb bei dem Provinzgericht melden. Der Sprecher der Internetaufsicht spricht von Zuckerberg als zionistischem Chef von Facebook. Nach Angaben der Behörde im Iran fordert das Gericht außerdem von der iranischen Regierung, die Dienste zu verbieten und zu blocken. Im Iran spricht Präsident Hassan Rouhani regelmäßig davon, die Internetzensur aufzuheben zu wollen und den Iranern einen freien Zugang zu Facebook und Twitter zu geben. Viele mit Macht und Einfluss im Iran werten die Netzwerke dagegen als Spionageapparate der USA und nennen Millionen Nutzer der Dienste im Iran Sünder. Nach schweren antichinesischen Ausschreitungen in Vietnam haben tausende Arbeiter ihre Jobs verloren. In einer Provinz im Süden des Landes wurden nach Angaben der Behörden 12 Fabriken zerstört und 10 schwer beschädigt. Die meisten gehörten chinesischen und taiwanesischen Geschäftsleuten. Bis zu 60.000 Menschen sind jetzt arbeitslos. Die Proteste richteten sich gegen eine neue chinesische Ölplattform in einem Seegebiet, das sowohl China als auch Vietnam für sich beanspruchen. 117 Menschen wurden festgenommen. Die ersten wurden bereits zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Bei der Suche nach dem Betreiber der Unglücksfähre haben die Behörden in Südkorea eine Rekordbelohnung ausgeschrieben. Für Hinweise auf den Mann soll es jetzt umgerechnet eine $500.000 geben. Das ist 10-mal mehr als vorher und die höchste Belohnung, die je in Südkorea ausgesetzt wurde. Gesucht wird das Oberhaupt der Familie, die die Betreibergesellschaft der Fähre besitzt. Auch 2 Söhne des Familienvaters stehen auf der Fahndungsliste. Eine Tochter ist schon in Frankreich verhaftet worden. Dem Besitzer der Fährgesellschaft wird im Zusammenhang mit dem Unglück Mitte April Veruntreuung, Fahrlässigkeit und Steuerflucht vorgeworfen. Das Schiff war nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht mehr fahrtüchtig, außerdem bei seinem Untergang völlig überladen. Bei dem Unglück in Südkorea sind mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen. Die italienische Nationalmannschaft hat es kurz vor der WM mit einem Lebensmittelskandal zu tun. In ihrem Mannschaftsquartier in Brasilien sind große Mengen verdorbene Lebensmittel gefunden worden. In dem Luxushotel in einem Vorort von Rio de Janeiro beschlagnahmten die Behörden insgesamt 50 Kilo Essen. Darunter zum Beispiel Garnelen, Käse, Fleisch und Nudeln, die abgelaufen oder nicht richtig gekennzeichnet waren. Auch das englische Nationalteam ist betroffen. In ihrem Hotel fand die Verbraucherschutzbehörde mehr als 2 Kilogramm verdorbene Sachen. Dort waren es Butter, Parmaschinken und Lachs.
Wissensnachrichten.
Sie hat Peter Neuhaus mitgebracht und da geht es um die Arbeitsbedingungen in Entwicklungsländern. Gibt es denn da neue Fakten?
Ja, von der Weltarbeitsorganisation kommt ein neuer Bericht dazu und demnach gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer. Insgesamt hat sich in den Entwicklungsländern die Situation der Beschäftigten in den vergangenen Jahren leicht verbessert, aber die Gesamtzahlen bleiben erschreckend. 1,5 Milliarden Menschen arbeiten in sogenannten prekären Jobs. Das heißt, sie sind mies bezahlt, es gibt keine soziale Absicherung, keinen Vertrag und die Jobs sind zum Teil auch gefährlich für die Gesundheit. In den Entwicklungsländern ist jeder zweite Arbeiter von solchen Bedingungen betroffen und etwa 840 Millionen Menschen verdienen weniger als 2 US-Dollar pro Tag.
Das sind ja ziemlich viele. In welchen Ländern speziell ist das denn so?
Also laut Bericht vor allem in den Ländern in Afrika südlich der Sahara und im Süden von Asien. Da ist es oft so, dass die Menschen oft von Tag zu Tag sehen müssen, wie sie Geld verdienen und weil das alles so unsicher ist und nur wenig Geld zusammenkommt, ist das nach Einschätzung der Weltarbeitsorganisation auch ein Problem für die nachfolgenden Generationen. Denn es ist unter solchen Umständen kaum möglich, in die Bildung oder Gesundheit der Familie zu investieren.
Wie sieht es mit der Zukunft aus? Kann man schon absehen, dass sich das irgendwie besser entwickelt?
Ja, es sieht leider eher düster aus, denn in den nächsten 5 Jahren werden zusätzlich etwa 200 Millionen junge Menschen einen Job brauchen. Die Jugendarbeitslosigkeit wird also ein noch größeres Problem, vor allem wenn man auf die Länder in Nordafrika und im Nahen Osten schaut. Da hat jetzt schon jeder dritte junge Mensch keine Arbeit. Bei den jungen Frauen gibt es Arbeitslosenquoten, die sogar über 40% liegen.
Auch in den Wissensnachrichten heute hattet ihr eine Studie so nach dem Motto Überraschung, Männer und Frauen sind unterschiedlich.
Ja, da kommen wir in den Bereich der Hirnforschung. Die Durchblutung im Gehirn ist bei Frauen stärker als bei Männern. US-Forscher haben jetzt herausgefunden, dass sich das schon in der Pubertät auseinanderentwickelt. Etwa um das 16. Lebensjahr nimmt die Durchblutung im Gehirn junger Frauen wieder zu. Bei jungen Männern dagegen nimmt sie weiter ab. Betroffen sind Hirnregionen, die beim Sozialverhalten eine wichtige Rolle spielen. Und das könnte erklären, warum Frauen bei Tests zur sozialen Intelligenz besser abschneiden. Allerdings könnte die stärkere Durchblutung auch dafür sorgen, dass Frauen anfälliger für Depressionen sind, Männer aufgrund der schwächeren Durchblutung für Schizophrenie.
Dann begeben wir uns wieder auf etwas sicheres Terrain vom Gehirn zum Handy, zumindest weiter ohne Folgen, wenn wir darüber berichten. Viele haben da WhatsApp drauf. Das Landgericht Berlin findet die AGBs des Nachrichtendienstes aber nicht so toll.
Ja, deswegen hat das Gericht entschieden, WhatsApp braucht einen Übersetzer, denn bisher gab es die allgemeinen Geschäftsbedingungen nur auf Englisch. Das ist den deutschen Nutzern nicht zuzumuten. Deshalb hat das Gericht entschieden, dass die AGBs übersetzt werden müssen, damit die Nutzer bei uns auch wissen, wie es zum Beispiel mit dem Datenschutz bei WhatsApp aussieht.
Die Wissensnachrichten des Tages von Peter Neuhaus. Danke dafür.
Bitte.
Wetter.
Der Tag geht grau und nass zu Ende. Im mittleren Teil Deutschlands von West nach Ost Dauerregen und auch Gewitter. Für Teile Sachsens warnt der Deutsche Wetterdienst vor Unwettern mit Hagel und Starkregen, für Schleswig-Holstein vor Sturm an den Küsten. Auch morgen regnet es sich in vielen Teilen Deutschlands ein. Wer ganz im Norden oder im Südwesten wohnt, kann aber auch auf Sonne hoffen. Die Temperaturen steigen höchstens auf 13 bis 20 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.